Du kennst das sicher. Man blättert durch so ein Hochglanzmagazin für Architektur oder man scrollt gemütlich durch Social Media und da ist es. Dieses perfekte Bild von einem lichtdurchfluteten Glasanbau. Draußen tobt vielleicht ein nasskalter Schneesturm, aber drinnen sitzt jemand total gemütlich mit einer Tasse Kaffee unter so einer riesigen, exotischen Palme.
Ja, das klassische Bild.
Genau. Und das sieht alles so wahnsinnig mühelos aus, so elegant. Einfach wie so ein kleines Stück Urlaub, das man sich quasi einfach an das eigene Wohnzimmer geklebt hat.
Absolut. Und der Reiz dahinter, der ist wirklich tief in unserer Psychologie verwurzelt, weißt du? Wir Menschen sehen uns gerade in diesen dunklen Monaten einfach nach natürlichem Licht. Wir wollen diese visuelle Verbindung zur Natur, aber wir wollen dabei natürlich nicht den Elementen schutzlos ausgeliefert sein. Und die Vorstellung, dieses architektonische Schutzschild einfach selbst zu bauen, die hat halt eine enorme Anziehungskraft.
Ja, und genau da schnappt die Falle dann zu. Man schaut sich nämlich mal die Preise an für so einen maßgeschneiderten, schlüsselfertigen Aufbau vom Profi, schluckt kurz und denkt sich: Mensch, ich habe doch letztes Jahr ein Carport zusammengezimmert.
Genau, oder ein paar Fliesen im Bad verlegt.
Richtig. Und man denkt sich, wie schwer kann so ein bisschen Glas und Aluminium schon sein? Aber also, als ich für dich tief in unsere heutigen Recherchematerialien eingetaucht bin, und wir sprechen hier wirklich von echten, ungeschönten Bausatzanleitungen von Herstellern, detaillierten bauphysikalischen Ratgebern und diesen knallharten Kostenkalkulationen.
Da wird's dann spannend.
Ja, da wurde mir extrem schnell klar, hier prallen romantische DIY-Träume wirklich mit voller Wucht auf erbarmungslose Bauphysik.
Das kann man so sagen. Was die meisten Bauherren nämlich total unterschätzen, ist die schiere technische Dichte von so einem Projekt. Also, wir reden hier nicht von einem etwas besseren Gewächshaus.
Nee, absolut nicht.
Die Realität hinter diesem Glastraum ist eher, ja, ein Minenfeld aus statischen Berechnungen, thermischen Trennungen und strengen Bauvorschriften.
Ein einziges Minenfeld.
Ja, ein einziger scheinbar unbedeutender Fehler beim Abdichten oder bei der Materialwahl und aus der gemütlichen Lichtoase wird binnen einer Saison ein feuchter, schimmeliger Albtraum.
Der im schlimmsten Fall dann sogar die Bausubstanz vom eigentlichen Haupthaus angreift, oder?
Ganz genau. Das kann richtig gefährlich werden für die Bausubstanz.
Analyse ist heute also ein ultimativer Realitätscheck für dich. Ist der Eigenbau von einem Wintergarten wirklich dieses geniale Heimwerkerprojekt, um Tausende von Euro zu sparen?
Oder baut man sich da blindlings eine architektonische Zeitbombe ans Haus, die bei der ersten Schneelast einfach einknickt?
Okay, lass uns das mal auspacken. Bevor wir überhaupt darüber nachdenken, irgendwie den ersten Spaten in die Hand zu nehmen, fiel mir bei den Bauplänen sofort eine grundlegende Unterscheidung auf. Man muss sich nämlich zwingend zwischen einem Kaltwintergarten und einem warmen Wintergarten entscheiden. Und diese Entscheidung verändert buchstäblich einfach alles.
Ja, wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist diese erste Entscheidung wirklich das Fundament für die gesamte Ingenieursleistung, die danach noch folgt. Ein Kaltwintergarten ist physikalisch gesehen im Grunde einfach eine unisolierte Hülle.
Also wirklich nur Glas und Rahmen.
Genau. Er besteht meist aus einfachem Glas und nicht isolierten Profilen. Das ist fantastisch, um empfindliche Kübelpflanzen frostfrei zu überwintern oder um an kühlen Sommerabenden noch draußen sitzen zu können. Aber er wird eben nicht aktiv beheizt.
Was ja auf den ersten Blick nach einer enormen Kostenersparnis klingt. Also keine Heizung, keine teuren Isolierungen.
Das stimmt schon. Aber es bringt halt ein massives physikalisches Problem mit sich, nämlich den Taupunkt.
Ah, okay.
Wenn im Herbst die Außentemperaturen fallen, kühlt das einfache Glas extrem schnell ab. Gleichzeitig hast du im Inneren Luft, die tagsüber durch die Sonne, leicht erwärmt wurde. Und warme Luft kann viel Feuchtigkeit speichern.
Und wenn die dann auf das kalte Glas trifft?
Dann kühlt sie schlagartig ab. Ihre Fähigkeit, Wasser zu halten, sinkt rapide und das überschüssige Wasser kondensiert einfach direkt an den Scheiben. Dein Wintergarten fängt buchstäblich an zu schwitzen.
Krass.
Ja, und ohne penibles Lüftungsmanagement tropft es bald wirklich von der Decke. Und der Schimmel lässt dann auch nicht lange auf sich warten. Als ganzjähriger Wohnraum für den Sonntagscafé im tiefsten Winter ist das völlig ungeeignet.
Das bringt uns dann direkt zum Warmwintergarten, also quasi der beheizten Luxusvariante. Wenn ich mir da die baurechtlichen Vorgaben ansehe, wird dieser Anbau vom Staat eigentlich gar nicht mehr als Wintergarten betrachtet, sondern wirklich als ganz normaler, vollwertiger Wohnraum.
Exakt. Die Definition lautet hier ganz klar: Der Raum muss ganzjährig auf mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden können.
19 Grad? Wow.
Ja, und das bedeutet, du brauchst hochisolierte Bodenplatten, mehrfach Wärmeschutzverglasung und eben Profile, die die Kälte nicht nach innen leiten. Du greifst da massiv in die Energiebilanz von deinem Haus ein.
Und deshalb gibt es da in Deutschland wahrscheinlich auch überhaupt keine Grauzone, ne?
Absolut nicht. Für einen Warmwintergarten brauchst du immer eine offizielle Baugenehmigung. Da führt kein Weg dran vorbei.
Gut, was hätten wir damit schon mal geklärt. Aber das Wo, also die Ausrichtung, fand ich fast noch spannender. Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, man baut das Ding einfach da ans Haus, wo man gerade eine freie Terrassentür und noch etwas Rasenfläche übrig hat.
Das denken viele, ja.
Aber als ich mir diese thermischen Daten angesehen habe, wurde mir echt klar, dass eine Südausrichtung komplett andere technische Anforderungen stellt als eine Nordausrichtung. Die Himmelsrichtung diktiert im Grunde die komplette Bauweise.
Ja, was hier so faszinierend ist, ist wirklich der direkte Einfluss der Sonnenbahn auf das Mikroklima im Raum. Nehmen wir mal an, du baust nach Osten.
Okay, Osten.
Die Sonne geht auf, wärmt den Raum angenehm für das Frühstück auf, aber ab der Mittagszeit wandert sie dann weiter. Der Raum kühlt am Nachmittag wieder ab, was eine extreme Überhitzung im Hochsommer verhindert. Das ist thermisch sehr gut beherrschbar.
Und Westen wäre dann wahrscheinlich das exakte Spiegelbild, oder?
Genau. Man fängt die intensive Nachmittags- und Abendsonne ein. Das bedeutet, dass die Wärme des Tages in den späten Abendstunden noch im Raum steht. Perfekt für die Übergangszeit im Frühling.
Mhm. Aber wie sieht es denn mit dem Norden aus? Gibt es da überhaupt einen logischen Grund, sich so eine teure Glasbox an die sonnenabgewandte Seite vom Haus zu setzen?
Tatsächlich ja. Bauphysikalisch fungiert ein Nordwintergarten als hervorragender Klimapuffer für dein Haupthaus. Er schützt die eigentliche Hauswand vor dem kalten Wind.
Ah, verstehe.
Und weil die direkte Sonneneinstrahlung fehlt, heizt er sich im Sommer so gut wie gar nicht auf. Und das Licht ist wunderbar diffus und gleichmäßig. Künstler lieben das zum Beispiel für Ateliers.
Aber im Winter wird es dann teuer, oder?
Das ist der gravierende Nachteil, ja? Wenn du diesen Raum im Winter als warmen Wohnraum nutzen möchtest, hast du keinerlei solare Gewinne. Du musst die gesamten 19 Grad komplett mit deiner Heizung erzeugen. Das treibt die Energiekosten ordentlich in die Höhe.
Ja, und dann haben wir noch den Süden. Auf dem Papier klingt es natürlich nach dem ultimativen Traum. Maximale Sonnenausbeute, immer hell, immer warm. Für den Energiegewinn im Winter, wenn die Sonne extrem tief steht und ihre Strahlen fast waagerecht tief in den Raum eindringen, ist das natürlich genial.
Im Winter ja, aber im Sommer?
Genau. Ich habe mir dazu nämlich eine kleine Analogie aufgeschrieben. Ein Südwintergarten ohne perfekte, hochtechnisierte Planung ist im Prinzip wie ein schwarzes Auto, das man im Juli auf so einem Supermarktparkplatz in der prallen Sonne abstellt.
Das ist ein extrem treffender Vergleich.
Ja, stell dir vor, du vergisst die Fenster einen Spalt zu öffnen und kommst nach 3 Stunden zurück. Man kreiert dort keinen gemütlichen Wohnraum, sondern einen lebensfeindlichen Backofen, in dem dir im wahrsten Sinne des Wortes einfach die Pflanzen verbrennen.
Dieser Vergleich beschreibt die Realität wirklich perfekt. Die Sommersonne steht sehr hoch. Ohne massive, wirklich in die Architektur integrierte Beschattungssysteme und leistungsstarke Abluftanlagen schießen die Temperaturen unter so einem südlichen Glasdach mühelos auf 50 bis 60 Grad Celsius.
Wahnsinn! 50 bis 60 Grad!
Ja, und das ist nicht nur für Pflanzen und Menschen gefährlich, das ist auch ein absoluter Härtetest für die Materialien selbst. Klebstoffe können weich werden, Hölzer können extrem austrocknen und dann reißen.
Okay, da wir nun wissen, dass wir hier eine extrem schwere, potenziell überhitzende Glasbox bauen, müssen wir unbedingt über das Fundament sprechen. Denn hier ist mein persönlicher DIY-Traum direkt das erste Mal so richtig an der Realität zerschellt.
Oh ja, das Fundament.
Ich dachte mir so, toll, ich habe da draußen schon eine wunderschöne, massive Betonterrasse, schick gefliest. Da dübel ich jetzt einfach die Aluminiumprofile drauf und fertig ist der Lack. Warum darf ich das auf gar keinen Fall tun?
Ich verstehe diesen pragmatischen Impuls natürlich völlig, aber das wäre ein bauphysikalisches Desaster mit Ansage. Erstens ist da die Traglast.
Okay.
Eine normale Terrasse ist so konzipiert, dass sie ein paar Gartenmöbel, einen Grill und 10 Personen bei einer Party trägt. Ein Warmwintergarten mit dreifach Sicherheitsverglasung und diesen massiven Profilen wiegt aber schnell mal mehrere Tonnen.
Uff.
Dafür ist das alte Fundament schlicht und ergreifend nicht berechnet. Es würde sich unter dem Gewicht irgendwann senken. Zweitens brauchst du für so eine Glasmontage eine 100%ig waagerechte Basis. Eine offene Terrasse hat aber immer absichtlich ein leichtes Gefälle vom Haus weg.
Damit das Regenwasser abläuft? Logisch. Das leuchtet mir ein. Aber der eigentliche Killer für diese Terrassenidee ist doch etwas, das wir mit bloßem Auge gar nicht sehen können. Ich meine das Prinzip der Kältebrücke.
Ganz genau, die Kältebrücke. Deine alte Terrassenplatte liegt in der Regel durchgängig draußen und reicht bis an die Hauswand heran. Wenn du jetzt deine Glaswände quasi auf die Mitte von dieser Platte stellst, hast du ein massives Problem.
Weil Beton so gut leitet?
Exakt. Beton ist ein hervorragender Wärmeleiter. Die eisige Winterkälte von draußen kriecht durch die durchgehende Betonplatte unter deinen Wänden hindurch direkt in den Fußboden von deinem schönen neuen beheizten Raum.
Das heißt, ich heize eigentlich für den Garten.
Ja. Du kriegst den Raum niemals warm, die Heizkosten explodieren und direkt an den Profilen am Boden wird ständig Wasser kondensieren. Außerdem fehlt der alten Platte meist eine sogenannte kapillarbrechende Schicht und eine Horizontalsperre.
Kapillarbrechen, das bedeutet, dass das Fundament die Feuchtigkeit aus dem Erdreich nicht wie so ein Schwamm nach oben saugt, richtig?
Richtig. Ohne diese Sperren zieht der Beton die Feuchtigkeit permanent aus dem Boden. Stellst du da jetzt einen geschlossenen Raum drauf, verdunstet diese Feuchtigkeit nach innen.
Und dann haben wir wieder das Schimmelproblem?
Genau. Das Ergebnis sind permanent nasse Scheiben und der Schimmel sitzt bald in allen Ecken. Eine alte Terrasse so nachzurüsten, dass sie diese enormen Anforderungen an Isolierung und Feuchtigkeitssperren erfüllt, ist fast immer deutlich teurer und fehleranfälliger, als sie einfach komplett wegzureißen.
Also komplett weg damit und ein neues, thermisch getrenntes Fundament gießen. Okay, der Traum vom schnellen Aufdübeln ist tot. Wir reißen die Terrasse ab und machen es richtig. Und da habe ich in allen Bauvorgaben immer wieder diesen einen Begriff gefunden, der wie so ein ehernes Gesetz über allem schwebt. Die Frosttiefe von 80 bis 120 Zentimetern.
Ein extrem wichtiger Punkt.
Ja, egal ob ich eine massive Betonplatte gieße, ein Streifenfundament ziehe oder diese genialen stählernen Schraubfundamente in den Boden drehe, ich muss immer in diese Tiefe. Was genau passiert da unten im Boden, dass ich so tief graben muss?
Der sich ausdehnt, wenn er gefriert. Genauer gesagt um etwa 9%.
9%? Das ist schon eine Menge.
Ja. Wenn der Winter streng ist, gefriert das feuchte Erdreich in unseren Breitengraden bis in eine Tiefe von etwa 80 Zentimetern. Wenn dein Fundament nun beispielsweise nur 40 cm tief im Boden sitzt, gefriert das Wasser direkt unter deinem Fundament.
Und diese 9% Ausdehnung drücken dann von unten gegen den Beton.
Exakt. Das nennt man dann Frosthebung. Und wir sprechen hier nicht von ein bisschen sanftem Druck. Diese hydraulischen Kräfte sind gigantisch. Sie heben dein komplettes, tonnenschweres Fundament samt Wintergarten um mehrere Millimeter oder sogar Zentimeter an.
Wahnsinn.
Und im Frühjahr, wenn der Boden auftaut, senkt sich alles wieder. Nun ist Glas aber ein völlig starres Material. Es macht diese ganzen Bewegungen nicht mit.
Oh, das heißt, das Glas bricht einfach.
Genau. Die Folge sind unweigerlich geplatzte Scheiben, gerissene Fugen und Türen, die plötzlich auf dem Boden schleifen. Erst ab 80 bis 120 Zentimetern Tiefe erreichst du Erdschichten, die auch im tiefsten Winter in Deutschland niemals gefrieren.
Das Fundament ruht dort dann absolut still und entzieht sich dieser zerstörerischen Physik. Das ist wirklich faszinierend und beängstigend zugleich. Gehen wir also mal davon aus, wir haben ein perfektes, frostfreies und thermisch isoliertes Fundament gegossen. Jetzt geht es an das Skelett des Ganzen. Wir müssen uns für ein Material entscheiden. Und auch hier ist ja nichts einfach nur Geschmackssache. Kunststoff, Holz und Aluminium verhalten sich grundverschieden.
Fangen wir vielleicht mal mit Kunststoff an, meistens PVC. Es ist budgetfreundlich und dämmt hervorragend, weil Kunststoff Wärme kaum leitet. Aber du musst wissen, warum es oft gemieden wird. Und zwar wegen der UV-Strahlung.
Die Sonne macht das Plastik kaputt?
Ja, die energiereichen UV-Strahlen der Sonne verhalten sich wie mikroskopisch kleine Scheren, die über die Jahre die Polymerketten im Kunststoff zerschneiden. Das Material verliert seine Weichmacher, es vergilbt sehr unschön und wird mit der Zeit extrem spröder.
Dann haben wir Holz. Optisch natürlich ein absoluter Traum und von Natur aus ja der beste denkbare Isolator, weil die Zellstruktur des Holzes voller winziger, wärmedämmender Lufteinschlüsse ist. Aber Holz arbeitet und braucht massiv Pflege, oder?
Genau. Holz muss außen regelmäßig abgeschliffen und neu lasiert werden. Tust du das nicht, zersetzen Mikroorganismen und das UV-Licht das Lignin im Holz. Es wird grau und verrottet irgendwann. Deshalb greifen heute fast alle zum Aluminium.
Weil es praktisch wartungsfrei ist.
Richtig. Es ist extrem tragfähig, formstabil und rostet nicht. Aber Aluminium bringt ein eklatantes physikalisches Problem mit. Es ist ein Metall und damit ein unfassbar guter Wärmeleiter.
Das heißt, ein massives Aluminiumprofil würde im Winter die eiskalte Außentemperatur quasi als Express-Highway direkt in mein Wohnzimmer transportieren.
Genau das würde passieren. Und deshalb darf man bei Aluminium-Wintergärten niemals durchgehende Profile verwenden. Moderne Systeme nutzen eine sogenannte thermische Trennung.
Wie funktioniert das genau?
Das bedeutet, das Profil, das du von außen siehst, und das Profil, das innen im Raum ist, berühren sich physisch gar nicht. Sie sind in der Mitte durch extrem stabile Stege aus Polyamid, einem schlecht leitenden Kunststoff, miteinander verbunden. Das stoppt diesen Kältefluss abrupt ab.
Hier wird es nun wirklich interessant. Ich habe mir das nämlich nicht nur in der Theorie angesehen, sondern mir die detaillierte Montageanleitung eines typischen Bausatzes, in diesem Fall von Hornbach, vorgenommen.
Oh, die Bausatzanleitungen.
Ja, Bausatz klingt ja immer so ein bisschen nach Lego für Erwachsene. So ein paar Klicks hier, ein paar Schrauben da. Aber die Realität, wir sprechen hier von Listen mit bis zu 1000 Einzelteilen. Und einige dieser tragenden Hauptbalken wiegen bis zu 170 Kilogramm. Das machst du nicht mal eben so am Samstagnachmittag mit dem Akkuschrauber und einer wackeligen Stehleiter.
Definitiv nicht. Und die Fehlertoleranz in diesen Anleitungen ist buchstäblich gleich null. Jeder Millimeter Abweichung rächt sich irgendwann. Ein perfektes Beispiel für diese Tücken im Detail sind die Entwässerungsbohrungen.
Ah, ja.
In diesen Anleitungen steht oft, dass man zwingend 8 mm Löcher an ganz bestimmten Stellen unten in diese hohlen Aluminiumsäulen bohren muss.
Genau das habe ich auch gelesen. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum soll ich absichtlich Löcher in meine brandneuen, wasserdichten Säulen bohren? Das macht doch gar keinen Sinn.
Das machst du wegen des Kondenswassers im Inneren. Auch in den Hohlräumen der Aluminiumprofile bildet sich durch die ständigen Temperaturunterschiede Schwitzwasser. Wenn du diese winzigen Löcher vergisst, sammelt sich dieses Wasser über die Monate unten in der Säule.
Und dann friert es im Winter ein.
Genau, im Winter gefriert es, dehnt sich wieder um die besagten 9% aus. Und dieser massive Wasserdruck sprengt dir das dicke Aluminiumprofil von innen heraus regelrecht auf. Der Schaden ist dann irreversibel.
Wahnsinn. Ein weiteres Detail, das mich beim Lesen der Anleitung völlig fasziniert hat, waren die Schiebetüren. Da stand wirklich in fetten, roten Lettern, dass die 4 Glaselemente in einer absolut strikten Reihenfolge eingesetzt werden müssen. Element C, dann D, dann A, dann B.
Ja, das klingt erstmal völlig absurd.
Ich dachte mir auch, eine Glastür ist eine Glastür. Warum dieses komplizierte Ballett? Aber das hat alles mit Winddruck zu tun, oder?
Das ist eine brillante ingenieurstechnische Lösung. Die Türen A und D besitzen spezielle selbstklebende Bürstendichtungen. Sie sind so konstruiert, dass sie exakt mit den äußeren und inneren Laufschienen abschließen.
Okay.
Wenn nun der Winddruck von außen gegen die Fassade presst, drückt er die Tür nicht von der Dichtung weg, sondern presst die Bürsten noch fester in den Rahmen hinein. Vertauschst du beim Einbau auch nur eine einzige Tür, drückt der Herbststurm die Tür von der Dichtung weg.
Oh nein!
Doch! Dir pfeift der Wind ungehindert durch den Spalt und deine teuren Heizkosten verflüchtigen sich einfach in den Garten.
Und dann ist da ja noch das Dach. Selbst wenn man einen völlig modern aussehenden kubischen Wintergarten mit scheinbar flachem Dach kauft, verraten die Pläne, dass das Dach im Inneren versteckt zwingend ein Gefälle von etwa 10% haben muss.
Mhm.
Ich dachte sofort, klar, das ist wegen des Regens. Das Wasser muss ja irgendwie ablaufen.
Der Regen ist da nur ein Teil der Gleichung. Die wahren Gründe spielen sich auf mikroskopischer Ebene ab, besonders wenn du auf dem Dach diese beliebten Polycarbonat-Doppelsteckplatten verbaut hast.
Das sind diese Platten mit den langen, Hohlräumen drinnen, richtig?
Genau. Das sind Platten mit langen, hohlen Röhren im Inneren, die eben für die Isolierung sorgen. Durch die Dampfdiffusion dringt aber unweigerlich minimale Feuchtigkeit in diese Röhren ein und kondensiert dort.
Warte mal. Wasser kondensiert im Inneren des vermeintlich abgedichteten Plastikdach.
Ja, das ist physikalisch völlig unvermeidbar. Und diese 10% Neigung sind entscheidend, damit dieses Wasser im Inneren der Platten durch die Schwerkraft stetig nach unten in die Traufe ablaufen kann. Ist das Dach zu flach, bleibt das Wasser durch die Kapillarwirkung in diesen feinen Röhren stehen.
Und dann?
Kombiniere dieses stehende Wasser mit etwas Wärme und Licht und du züchtest dir in wenigen Wochen Grünalgen und tiefsitzenden Schimmel mitten in deinem durchsichtigen Dach. Den kriegst du da auch niemals wieder herausgeputzt.
Igitt.
Und noch eine Falle bei diesen Platten. Wir haben fast immer nur auf einer einzigen Seite einen UV-Schutz, um eben das Zerschneiden der Polymerketten zu verhindern. Legst du die Platte aus Versehen verkehrt herum auf das Dachgestell, zerbröselt dir die Sonne das Material innerhalb von 3 Jahren.
Okay, also einen Bausatz Wintergarten aufzubauen, klingt für mich echt nicht nach einem gemütlichen Wochenendprojekt, sondern eher wie IKEA auf Steroiden.
Das ist ein guter Vergleich.
Ja, nur dass ein Fehler hier nicht in einem wackeligen Billigregal endet, sondern in einem kapitalen Wasserschaden. Aber nehmen wir mal an, wir haben das Skelett perfekt aufgebaut. Das bringt uns zum nächsten gewaltigen Problem. Glas verzeiht einfach keine bauphysikalischen Fehler. Wir müssen das Klima kontrollieren.
Starten wir da am besten beim Glas selbst. Für ein Wintergartendach ist in Deutschland sogenanntes Verbundsicherheitsglas, kurz VSG, absolute gesetzliche Pflicht.
Okay.
Das funktioniert prinzipiell wie die Windschutzscheibe bei deinem Auto. 2 Glasscheiben sind durch eine extrem zähe, reißfeste Folie in der Mitte untrennbar miteinander verbacken. Wenn jetzt ein massiver Hagelschauer oder eine extreme Schneelast das Glas zum Brechen bringt, splittert es nicht in tödliche, scharfe Scherbenkaskaden nach unten.
Sondern die Folie hält das quasi zusammen.
Ganz genau. Die Folie hält alles als intakte Fläche zusammen.
Und als ich mich da tiefer in die modernen Verglasungen eingelesen habe, stieß ich auf selbstreinigendes Glas für das Dach. Ich dachte da erst an so eine Art Lotus-Effekt, bei dem das Wasser in dicken Tropfen einfach abperlt.
Mhm.
Aber die Realität ist viel chemischer und fast schon so ein bisschen Science-Fiction, oder?
Ah ja, dieses Glas nutzt einen faszinierenden Prozess namens Photokatalyse. Das Glas besitzt eine mikroskopisch dünne Beschichtung aus Titandioxid. Wenn nun die UV-Strahlung der Sonne auf diese Beschichtung trifft, wird sie hochgradig reaktiv und zersetzt buchstäblich die organischen chemischen Bindungen von allem Schmutz, der darauf liegt.
Also egal ob Vogelkot, Pollen oder Algen.
Egal was, ja. Der Schmutz wird auf molekularer Ebene regelrecht zerbröselt.
Krass. Und was passiert dann, wenn es regnet? Pellt es dann ab?
Eben nicht. Das ist das Spannende. Die Beschichtung ist extrem hydrophil, also wasseranziehend. Der Regen bildet keine Tropfen, sondern zieht sich zu einem völlig flachen, gleichmäßigen Wasserfilm auf der Scheibe zusammen.
Ah, und dieser Film nimmt den Schmutz dann mit?
Genau. Dieser Film rutscht dann dank der Schwerkraft komplett nach unten ab und nimmt den chemisch zersetzten Schmutz einfach mit, ohne fiese Wasserflecken zu hinterlassen.
Das ist ja genial für ein Dach, auf dem man eh nicht balancieren will, um es zu putzen. Aber das löst ja leider noch nicht unser schwarzes Auto im Sommerproblem. Die Sonne knallt immer noch auf das Glas, wir brauchen also eine Beschattung. Und hier scheinen sich die Geister fundamental zu scheiden. Innenbeschattung versus Außenbeschattung. Das klang für mich anfangs irgendwie nur nach einer Designentscheidung.
Das ist ein fataler Irrtum. Was hier entscheidend ist, ist die Wellenlänge der Strahlung und der Treibhauseffekt.
Okay, erklär mal.
Die kurzwellige Infrarotstrahlung der Sonne durchdringt das Glas fast ungehindert. Wenn du nun ein schickes Rollo innen unter das Glas hängst, stoppt dieses Rollo zwar das sichtbare Licht und schützt dich vor Blendung, aber die hochenergetische Sonnenstrahlung ist bereits im Raum.
Und das Rollo wird dann warm.
Genau. Das Rollo absorbiert diese Energie, erhitzt sich selbst enorm und strahlt diese Hitze nun als langwellige Wärmestrahlung wieder in den Raum ab. Und langwellige Wärmestrahlung kann das Glas nicht mehr von innen nach außen durchdringen. Die Hitze ist gefangen. Der Treibhauseffekt hat gewonnen.
Eine Innenbeschattung ist also physikalisch gesehen eher ein riesiger Heizkörper unter der Decke?
Leider ja.
Wie rettet uns dann die Außenbeschattung?
Eine Außenbeschattung, wie so eine dicke Markise, die in Schienen über das Glasdach ausfährt, stoppt die kurzwellige Strahlung komplett, bevor sie überhaupt das Glas berührt. Die Energie bleibt also draußen.
Ah, das macht Sinn.
Und zwischen der ausgefahrenen Markise und dem Glasdach entsteht zudem ein schattiges Luftpolster. Warme Luft steigt auf und entweicht an den Seiten durch diese natürliche Konvektion, wird die restliche Hitze permanent abtransportiert. Das ist wirklich die einzige effektive Wasche gegen das Überhitzen.
So, was bedeutet das jetzt in der Praxis? In den Ausstattungslisten dieser Bausätze wimmelt es ja nur so von extrem teuren, automatisierten Sensoren. Windsensoren, Regensensoren, Sonnensensoren. Da fragt man sich schon, brauche ich diesen ganzen Smart-Home-Schnickschnack wirklich?
Mhm.
Kann ich nicht einfach das Fenster aufmachen, wenn mir zu warm wird, und die Markise mit so einer Handkurbel rausdrehen?
Also wenn du als Rentner jeden Tag 24 Stunden zu Hause bist und pausenlos den Himmel beobachtest, ja. Aber stell dir das reale Leben vor. Du bist im Büro, es ist ein frischer Sommermorgen, 18 Grad, du hast die Markise eingefahren gelassen.
Ja, typischer Tag.
Gegen Mittag reißt plötzlich die Wolkendecke auf und die Sonne brennt gnadenlos auf den Wintergarten. Binnen weniger Stunden schießen die Temperaturen darin auf über 50 Grad. Deine teuren exotischen Palmen sterben ab, die Verleimung deiner Echtholzmöbel reißt.
Oh Gott.
Und genau hier übernehmen die Sensoren. Sie registrieren die Intensität der Sonne und fahren die Außenbeschattung völlig autonom aus, um den Raum zu retten.
Und der Windsensor ist dann wahrscheinlich für das exakte Gegenteil zuständig.
Richtig. Ziehen am Nachmittag plötzlich dunkle Gewitterwolken auf und die ersten heftigen Sturmböen peitschen los, registriert dieses kleine Windrad auf dem Dach die Gefahr. Bevor der Sturm unter die große Fläche der ausgefahrenen Markise greifen und sie samt Schienen aus dem Glasdach reißen kann, befiehlt der Sensor dem Motor, die Markise blitzschnell einzufahren.
Okay, also dieses System ist definitiv kein Luxusspielzeug, sondern ein essentieller architektonischer Schutzschild.
Absolut.
Wo wir gerade beim Thema Schutz sind. So viel Glas ist ja quasi eine offene Einladung für ungebetene Gäste. Ein normaler Wintergarten scheint oft echt die weiche Flanke eines Hauses zu sein.
Einbruchschutz ist hier ein extrem zentrales Thema. Ein Standardfenster mit einfachen Rollzopfen wird von einem einigermaßen versierten Einbrecher mit einem großen Schraubendreher in unter 10 Sekunden lautlos aufgehebelt.
In unter 10 Sekunden?
Ja. Die Empfehlung lautet hier zwingend, auf Beschläge der Widerstandsklasse RC2 oder sogar RC3 zu setzen.
Was genau verbirgt sich eigentlich technisch hinter dieser Pilzkopfverriegelung, von der in dem Zusammenhang immer gesprochen wird?
Das ist eigentlich ganz simpel. Anstelle von glatten, zylindrischen Zapfen haben diese Verriegelungen Zapfen, die aussehen wie kleine Pilze. Wenn du den Griff schließt, fahren diese Pilzköpfe in ein massives Schließblech aus Stahl im Rahmen ein und verkrallen sich förmlich darin.
Ah, die hacken sich fest.
Genau. Selbst wenn jemand mit enormer Hebelkraft von außen ansetzt, hält der Pilzkopf die Tür fest im Rahmen verankert. In Kombination mit stabilen Aluprofilen und dem bereits erwähnten Verbundsicherheitsglas lässt das die meisten Einbrecher nach wenigen Minuten frustriert aufgeben.
Okay, lass uns tief durchatmen. Wir haben tonnenschweren Erdaushub für ein frostfreies Fundament bewegt, thermische Trennungen verstanden, 170 Kilobalken balanciert, diese fiesen Dichtungen C, D, A und B entwirrt, die Photokatalyse studiert und ein automatisiertes Schutzschild gegen Hitze, Sturm und Diebe installiert.
Ein ganzes Stück Arbeit.
Ja. Wir haben die enorme Komplexität dieses Projekts jetzt in voller Gänze verstanden. Zeit für den Kassensturz. Lohnt sich diese unglaubliche DIY-Mühe am Ende finanziell wirklich?
Schauen wir dazu mal auf die nackten Zahlen der Kalkulationen. Wenn du einen professionellen, ganzjährig beheizten Wohnwintergarten von einer spezialisierten Fachfirma individuell planen und schlüsselfertig an dein Haus bauen wirst, liegst du bei einer typischen Größe von 20 Quadratmetern sehr schnell zwischen 25.000 und 45.000 Euro, abhängig von der Automatisierung und der Glasqualität.
Puh, also das ist ein extrem gut ausgestatteter Mittelklassewagen, den man sich da ins Haus stellt.
Definitiv. Jetzt setzen wir den Eigenbau dagegen. Ich habe das mal für ein Beispielmaß von 4x5 Metern durchgerechnet. Wenn wir absolut alle Materialkosten aus dem Baumarkt summieren, den Bagger für den Erdaushub, den Betonestrich für das 80 cm tiefe Fundament, die Fußbodenheizung, Fliesen, das Konstruktionsmaterial, die Dichtungen, die Seitenwände mit Sicherheitsglas und das Dach aus Doppelstegplatten, wir kommen dabei exakt rund 12.400 Euro raus.
Also 12.400 Euro gegen, sagen wir mal, konservativ 35.000 Euro vom Profi. Auf den ersten Blick ist das doch ein absoluter No-Brainer. Da reden wir von weit über 20.000 Euro Ersparnis.
Ja, aber das ist der Moment, in dem die Kalkulation extrem tückisch wird. Du vergleichst dir Äpfel mit Birnen. Ein frei geplanter Profi-Wintergarten hat maßgeschneiderte High-End-Profile, aufwendig integrierte Lüftungsklappen, die per App steuerbar sind, und oft viel hochwertigeres Isolierglas.
Okay, der Bausatz ist also spartanischer?
Genau. Die tatsächliche finanzielle Ersparnis beim Eigenbau, also wenn wir exakt denselben simplen Bausatz nehmen würden und ihn vom Profi aufbauen lassen, beläuft sich eigentlich nur auf die gesparten Handwerkerlohnkosten. Und die liegen bei so einem Bausatzprojekt meist nur bei etwa 3.000 bis 6.000 Euro.
Und genau da muss ich mal kritisch einhaken. Wenn ich 12.000 Euro von meinem hart verdienten Ersparten ausgebe, mich wochenlang an jedem Wochenende fluchend im Schlamm mit diesen zentnerschweren Profilen quäle, mir teures Spezialwerkzeug mieten muss und im Winter nachts bei jedem Knacken wach liege und bete, dass mein selbstgeschraubtes Konstrukt unter der Schneelast nicht einknickt?
Ja.
Sind diese 5.000 Euro Ersparnis das immense Risiko wirklich wert? Denn wenn das Dach nach 2 Jahren undicht wird und Wasser in die Hauswand zieht, gibt es da keine Baufirma, die ich zur Gewährleistung heranziehen kann? Ich hafte komplett selbst?
Das ist die harte Wahrheit, ja. Wenn wir das objektiv zusammenfassen, lautet das Fazit, der komplette Eigenbau bei einem an das Haus angeschlossenen beheizten Wohnwintergarten ist eigentlich wirklich nur für ambitionierte Hardcore-Heimwerker zu empfehlen.
Leute, die wissen, was sie tun.
Genau, Menschen, die statische Lastenverteilung verstehen, die Erfahrung im Setzen von Feuchtigkeitssperren haben und die vor komplexen Bauplänen mit 100 Arbeitsschritten nicht zurückschrecken. Das Risiko, sich irreversible Kältebrücken, massive Schimmelprobleme oder statische Fehler ins Haus zu holen, ist einfach extrem hoch.
Aber gibt es denn nicht so etwas wie einen goldenen Mittelweg für den normalen, hochmotivierten Hobbyhandwerker?
Den gibt es durchaus. Der smarteste Kompromiss besteht oft darin, hochwertige, vorgefertigte Bausysteme im Bereich von etwa 10.000 bis 15.000 Euro zu kaufen. Viele Hersteller bieten hier nämlich eine professionelle Montagezubuchung an. Das kostet dann vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro extra.
Also ich mache die Vorarbeit und die Profis den Rest.
Exakt. Das bedeutet, du übernimmst die groben, arbeitsintensiven Dinge. Du hebst das Fundament aus, du verlegst später den Boden, du kümmerst dich um den Anstrich der Innenwände. Aber das komplexe, tragende, thermisch getrennte Skelett und diese extrem heikle und gefährliche Überkopfglasmontage überlässt du den Profis. Die bringen ihr eigenes Spezialwerkzeug und vor allem ihre eigene Versicherung und Gewährleistung mit. Das minimiert dein finanzielles Risiko enorm.
Ein fantastisches, erdiges Fazit. Zeit, das alles für dich nochmal zusammenzubinden. Wenn du also heute Abend wieder durch Social Media scrollst und diesen Traum vom lichtdurchfluteten Glasanbau träumst, erinnere dich an die Physik dahinter.
Mhm.
Die Ausrichtung nach der Sonnenbahn definiert von Tag 1 an dein komplettes Ingenieursproblem. Ein tiefes, massives und thermisch isoliertes Fundament ist absolut nicht verhandelbar, egal wie verlockend die glatte Oberfläche der alten Terrasse auch aussieht.
Richtig.
Und bei Materialien, Beschattung und Belüftung darfst du die physikalischen Gesetze von Kondensation und Infrarotstrahlung niemals unterschätzen, sonst kaufst du dir sehr teuren Schimmel oder eben einen lebensfeindlichen Backofen. Ich hoffe wirklich, diese heutige Analyse bewahrt dich vor den katastrophalsten Anfängerfehlern.
Ein grundlegendes physikalisches Verständnis ist hier zweifellos der verlässlichste Bauschutz, den man überhaupt haben kann.
Zum Abschluss möchte ich dir noch einen neuen, völlig faszinierenden Gedanken aus unserem Recherchematerial mit auf den Weg geben, der die Sache in ein ganz anderes Licht rückt. Die Quellen deuten nämlich immer wieder auf die Integration von Smart-Home-Systemen hin.
Ja, das Thema wird immer präsenter.
Aber denk das Konzept mal radikal zu Ende. Wir haben Markisen, die selbstständig vor Stürmen fliehen. Sensoren, die kontinuierlich den CO2-Gehalt, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit messen und motorisierte Lüftungsschlitze steuern. Versteckte Feuchtigkeitssonden im Boden, die den Wasserbedarf deiner exotischen Pflanzen analysieren und über integrierte Tröpfchenschläuche vollautomatisch bewässern. Wenn dein Wintergarten also völlig autonom auf das Wetter reagiert, atmet, sich selbst reinigt, schattiert und den Wasser- und Nährstoffbedarf seiner Flora regelt, ganz ohne dein Zutun,
dann ist das eigentlich keine traditionelle Architektur mehr, sondern pure Robotik.
Exakt. Was ist, wenn der Wintergarten der nahen Zukunft gar kein simpler Glasanbaumann ist, den du betrittst, sondern eine autarke Maschine? Ein lebendiges, sich selbst erhaltenes Ökosystem. Bist du dann überhaupt noch der stolze Besitzer eines Wintergartens oder lebst du bereits als geduldeter Gast in einem hochtechnologisierten Biotop, das besser auf sich und seine Pflanzen aufpassen kann als du selbst?
Eine sehr spannende Frage.
Definitiv etwas, worüber du beim nächsten Blick in den verregneten Garten vielleicht mal in Ruhe nachdenken kannst. Wir verabschieden uns für heute und freuen uns schon darauf, die nächste dicke Recherche für dich auszupacken. Bleib neugierig!